Ich habe nämlich vor einiger Zeit darauf angesprochen, wie das wäre, so mal das Thema auf das Herz hören. Das soll so eine aktuelle Sache sein. Und ich habe mir das dann ein bisschen überlegt, habe mit der Bibel gearbeitet, was die Heilige Schrift zum Herz sagt und so weiter. Und haben dann gedacht, jawohl, darüber predige ich. Ihr seid die Ersten, die das hört. Und ihr seid die, die die Version 1.0 bekommen. Und ihr könnt dann sagen, was ich ändern soll. Auf das Herz hören. Wenn ich das in Google eingebe, bekomme ich 25 Millionen 800 Einträge. 25 Millionen. Allerdings gibt es ja unterschiedliche Bezüge. Dann höre auf dein Herz, da bekomme ich 2.420.000 Einträge und höre auf dein Herz und nicht auf deinen Verstand 1.730.000 Einträge. Also es scheint in der Gesellschaft zumindest ein Thema zu sein und manchmal hört man das auch unter Christen. Die erste Frage, die ich bei so einer Sache, wenn jemand das zu mir sagen würde, höre auf dein Herz, was ich fragen würde, ist, was meinst du damit? Höre auf dein Herz, was meinst du damit? Meinst du die Intuition, das Bauchgefühl, das, was wir kennen? Manchmal haben wir den Eindruck, das sollten wir nicht tun. Irgendwie haben wir keinen Frieden oder irgendwo haben wir den Eindruck, es wird verhindert, dass man was tut und so weiter. Also Intuition und Bauchgefühl wird hier nicht so wirklich heute Morgen angesprochen werden. Das wäre meines Erachtens ein eigenes Thema, weil diese innere Stimme, dieses Thema Bauchgefühl ist etwas, was überhaupt, ich sage jetzt mal so, überhaupt nichts Spezielles bei Gläubigen ist, sondern das erleben alle Menschen in irgendeiner Art und Weise. Und es gibt im Mentalbereich, im Coaching-Bereich, gibt es Techniken, wie man Menschen helfen kann, wenn man das will, diese innere Stimme besser zu hören. Also es hat noch gar nichts zu sagen. Ich will auf dieses Thema gar nicht eingehen. Dieses Bauchgefühl oder wie man das nennt, Intuition. Was man aber auch sagen sollte, meine ich, Vorbemerkung, wenn du mit höre auf dein Herz, wenn du damit meinst, deine Selbstwahrnehmung, also nimm wahr, was du fühlst, was du denkst, was du eigentlich willst, was dir wichtig ist, was etwas mit dir macht, dann glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt. Selbstwahrnehmung ist wichtig, auch wenn man so diesen ganzen Bereich Burnout gehen würde. Da ist ein großes Problem, dass Menschen nicht wahrnehmen, was Stress ist und nicht wahrnehmen, wo sie innerlich stehen. Und auch in manchen Situationen, auch in partnerschaftlichen Beziehungen, erlebt man manchmal wahrnehmen, was etwas mit ihnen macht. Da ist vielleicht in einer Partnerschaft, nur um ein Beispiel zu nennen, geht immer alles auf den Kosten, auf die Kosten einer Person. Und da wächst Unzufriedenheit, da wächst Groll, aber man nimmt das gar nicht richtig wahr, man spricht das nicht an und irgendwann explodiert einmal das Ganze. Nur als Beispiel. Also Selbstwahrnehmung. Wenn man das meint, höre auf dein Herz, kann ich dem sehr viel abgewinnen, weil immer sich selber übergehen und das, was innerlich los ist, nicht zu bearbeiten, anzuschauen, mit dem umzugehen, kann in große Schwierigkeiten führen. Selbstwahrnehmung bedeutet, ich nehme mich wahr und ich entwickle einen Wortschatz, um das, was in mir passiert, zu formulieren, zu sagen. Das ist ja oft auch das Thema, dass Menschen für das, was in ihnen passiert, abgeht, ihre Gefühle, keinen Wortschatz haben. Und wenn sie keinen Wortschatz haben, können sie das nicht ausdrücken. Also hier geht es auch um eine Entwicklung und es geht auch darüber bei Selbstwahrnehmung, was sagt der andere über mich? Wir können uns ja nur zum Teil selbst wahrnehmen. Wir brauchen die Information eines anderen, um die Bereiche, die wir nicht wahrnehmen, von anderen gesagt zu bekommen. Und wir brauchen natürlich auch in unserer Gottesbeziehung diese große Frage, was sagt denn Gott dazu? Was sagt denn Gott zu meinen Gefühlen, zu meinen Gedanken, zu meinen Plänen, zu meinen Defiziten, die ich innerlich empfinde? Ganz wichtiges Thema. Selbstwahrnehmung finde ich wichtig, und Selbstwahrnehmung bedeutet für mich nicht, das, was du wahrnimmst, das musst du auch tun, sondern geh zu Gott und rede darüber. Und es gibt ja natürlich auch diese innere Stimme, die vom Heiligen Geist ist. Wir Christen sollten mehr und mehr lernen, das, was uns wichtig wird, die Eindrücke, die wir haben, zu unterscheiden, wo redet der Heilige Geist zu uns, wie redet der Heilige Geist zu uns, was ist das Reden Gottes und was hat eine andere Quelle. Aber das ist jetzt heute Morgen auch nicht das Thema. Aber ein wichtiges Thema. Und wenn man mit Jesus jahrelang unterwegs ist, dann gibt es dann manchmal so Erfahrungen, wo man sagt, ich kenne die Stimme Gottes und das, was jetzt zu mir spricht, das ist ein Reden von Gott. Und wenn ich jetzt das übergehe, dem nicht gehorsam bin oder was auch immer, sündige ich. Aber da braucht es ein bisschen Erfahrung. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und das hätte was damit zu tun, dass man Sensibilität entwickelt, um Gottes Stimme zu hören. Aber heute Morgen geht es um dieses Thema Herz. Was ist denn das, was die Bibel mit Herz, mit dem Kern des Menschen bezeichnet? Das hat nichts mit Kardiologie zu tun, sondern mit dem Innersten des Menschen, der Kern des Menschen. Ein Zitat habe ich da eingeschaltet. Es muss grün sein, gell? Bin ich hier irgendwo falsch? Wenn es da vorne grün ist, habe ich eingeschaltet. Oder? Gut. Also, ein Zitat, das ich gelesen habe, ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das sehen wir noch nicht. Gut. Das ich gelesen habe, was ich ein bisschen extrem finde, war folgendes: Höre immer auf dein Herz. Entscheide immer so, wie dein Bauch es fühlt, für richtig hält. Egal, was deine Augen sehen, egal, was deine Ohren hören, egal, was deine Lippen sprechen, egal, wie sehr dein Kopf etwas anderes glauben will, höre immer auf dein Herz, denn dein Verstand kann dich nicht glücklich machen. Das ist ein Zitat, das hier in diesem, ein bisschen ein extremes Zitat, aber dieses ganze Thema Herz und Verstand, Gedanken, Überlegungen, oft im Zwiespalt und auch in manchen Kreisen hat man vielleicht auch den Eindruck, Verstand und Herz, das geht nicht zusammen. Manche sind ja auch viel zu verkopft und sind Gefühlen sehr skeptisch gegenüber. Aber hier, höre immer auf dein Herz, denn dein Verstand kann dich nicht glücklich machen. Wenn du glücklich werden willst, dann folge dem, was in deinem Herzen zu dir spricht und wozu dein Herz dich hinführt. Das wäre so die Aussage. Ich möchte heute Morgen fragen, höre auf dein Herz, echt? Echt? Ist es das, was du tun sollst? Ich habe das irgendwie so gegliedert, zwei unterschiedliche Menschen- und Weltbilder, das Herz des Menschen, eine Definition und Aussagen der Schrift über das Herz des Menschen und die biblische Alternative zu Hör auf dein Herz. Wir beginnen. Es gibt unterschiedliche Menschen- und Weltbilder. Es gibt zum Beispiel, und das ist sehr dominant, das humanistische Menschenbild und Weltbild. Im humanistischen Menschen- und Weltbild, da steht der Mensch im Zentrum drin und das Glück des Menschen. Alles dreht sich um den Menschen. Und es geht in der Beratung dann darum, dieser Mensch muss eine möglichst hohe Lebensqualität haben. Sein Glück steht im Mittelpunkt. Da draußen gibt es keiner, der dem Menschen hilft. Der Mensch muss sich selber helfen. Und das Maß aller Dinge ist der Mensch und seine Bedürfnisse. Das gibt dann natürlich auch eine Einstellung zum Leben und so weiter. Und wenn solche Menschen sagen, ich höre auf mein Herz und tue, was mein Herz will, kann ich das ganz gut nachvollziehen. Sie haben keine Alternative. Und es gibt ein anderes Menschen- und Weltbild, wo im Zentrum nicht der Mensch ist, ein theistisches Weltbild, ein Menschenbild, wo im Zentrum Gott drinnen ist. Und der Mensch, den Schöpfer, als die oberste Autorität in seinem Leben anerkennt und auch anerkennt, dass dieser Schöpfer weiser ist, wie man selber ist, und dass dieser Schöpfer das Recht hat, in das Leben hineinzureden und das, was er sagt, gut ist. Ich bin der Meinung, persönliche Meinung, das ist eigentlich das Menschen- und Weltbild, das Christen haben sollen. Ich frage mich, wie man Christ werden kann, ohne Gott als Schöpfer und Herr und der Mitte des Lebens grundsätzlich zumindest im Kopf anzuerkennen, wie kompliziert das dann auch manchmal im Leben sein kann, ist ein anderes Thema. Aber Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist ist die Mitte des Universums des christlichen Menschen. Eines theistischen Weltbild. Und darum kommt selbstverständlich, ich hoffe, dass es so ist, im Leben eines Christen immer auch die Frage, was sagt denn Gott dazu, zu dem, was in meinem Herzen ist? Was sagt denn Gott dazu? Du bist die oberste Autorität, du bist mein Schöpfer, du kennst mich, du weißt, wer ich bin, Gott. Du verstehst mich besser als irgendjemand auf dieser Welt. Und ich mache jetzt richtig auf vor dir und ich lasse dich hinein in mein Leben. Rede mit mir, schau in mein Herz, prüfe mich, erkenne, wie ich das meine. Und wenn ich falsch liege, führe mich auf einen guten Weg. Jetzt nehme ich den Schluss schon voraus, aber in diese Richtung geht es heute Morgen. Und warum ist das so? Weil das Herz des Menschen, jetzt gehen wir mal ein bisschen drauf ein, was ist das Herz des Menschen? So wie in einem Schiff, da vorne auf der Kommandobrücke der Käpt'n ist und der Steuermann, der dem Käpt'n gehorcht, so wird das Schiff auf der Kommandobrücke in eine bestimmte Richtung gelenkt. Und das Herz ist genau dieser Platz im Leben eines Menschen. Ich glaube, dieses Bild ist nachvollziehbar. Der Kern eines Menschen, dort, wo die Pläne, die Gefühle, die Entscheidungen, die Überlegungen, die Gedanken stattfinden, das ist die Kommandobrücke und das ist letztlich das Herz. Und so ist letztlich auch die Frage, wer ist Captain auf diesem Schiff? Bin ich das selber? Sind das andere Dinge, Umstände oder ist es Gott? Man kann sagen, das Herz des Menschen, da geht es um das Wesen und Kern der menschlichen Person, das seelisch-geistige Zentrum ihres gesamten Lebens, der Kern, das Herz einer Sache ist der Mittelpunkt, ist das Wichtigste, ist die Zentrale, von dem alles ausgeht. Das Herz ist die Stätte der Empfindungen. Hier denkt und plant der Mensch. Hier haben Wille und Entschlossenheit ihre Wurzel, die tiefste Wurzel alles menschlichen Handelns. Knapp zusammengefasst ist das die Definition, wenn die Bibel von Herz spricht. Also das ist die Kommandozentrale. Was hier entschieden wird, dahin geht das Schiff. Darum die Frage, wer hat das Sagen auf der Kommandobrücke deines Lebens, hör auf dein Herz. und frage Gott, was er zu dem sagt, was dein Herz dir sagt, weil das Herz eine sehr komplexe, ich möchte fast sagen, schwierige Sache ist. Jetzt möchte ich mit euch einfach verschiedene Aspekte zu dem Thema das Herz durchgehen und nicht allzu sehr darauf eingehen, weil es ganz viele Gedanken sind. Aber ich mache das aus einem bestimmten Grund. Ich hoffe, ihr werdet das dann nachvollziehen können. Das Herz des Menschen kann verfinstert und verhärtet sein. Verfinstert heißt, in seiner Beziehung zu Gott hat der Mensch keine Ahnung über die Welt Gottes und was Gott will. Es ist dunkel, wenn es um die geistlichen Dinge geht. Das Herz kann verhärtet sein. Ein Mensch ist gar nicht bereit, auf das einzugehen, was Gott sagt. Das ist der natürliche Mensch. Der Mensch, so wie er geboren wird und aufwächst, sein Herz ist verfinstert. Die Sache mit Gott ist für ihn kein Thema. Er versteht das auch gar nicht. Und es ist verhärtet. Es fällt ihm ganz schwer, auf das einzugehen, was Gott sagt. Es ist hart. Das Herz ist eine Quelle böser Dinge. Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken und dann kommt Ehebruch, Mord, Neid und Habsucht und so weiter. Aus unserem Inneren heraus, aus unserem Herzen kommen diese Dinge und wenn wir diesen Dingen nachgeben und sagen, mein Herz will das so, kann man es vorstellen. Aber das Herz kann von Gott ganz neu gemacht werden und erleuchtet werden. Und das ist das, wenn die Bibel von Wiedergeburt spricht. In Ezekiel sagt Gott, ich will meinen Geist in euch legen und ich will aus euch solche Menschen machen, die meinen Geboten und Satzungen wandeln. Ich nehme das steinerne Herz weg und gebe euch ein fleischendes Herz. Da werden Menschen auf einmal zu Liebenden, werden Menschen auf einmal barmherzig. Und im Epheserbrief betet Paulus um erleuchtete Augen des Herzens. Also da kann in eine Welt, in ein Herz, das völlig falsch orientiert ist oder unfähig ist, auf Gott hinauszurichten, Licht hineinkommen. Und hier, da sind wir jetzt bei Menschen, die mit Gott leben. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch ein neues Herz haben und erleuchtete Augen des Herzens über Gott und sein Thema. Und dass die Optionen, die Ressourcen sind, die wir ausschöpfen, die wir anzapfen können, die Ressourcen Gottes und darum anders leben können. Das Herz ist ein trügerisches und trotziges Ding. Gott sagt, wer kann das ergründen? Also nicht einmal du selbst weißt, letztlich, was in deinem Herzen ist und was mit deinem Herzen los ist, es sei denn, Gott beginnt, dir das aufzuzeigen. Es ist trügerisch. Du kannst dich völlig täuschen in dir. Du kannst dir was Völliges vormachen und denken, das ist alles okay, wie ich das mache, weil du das so machen möchtest. Und es ist trotzig. Es will nicht den Weg Gottes immer gehen. Und so. Das ist das Herz. Und wir brauchen immer Gott. Psalm 139, Vers 23, wo dieser großartige Psalm oder Psalmist sagt, es gibt keinen Platz auf dieser Erde, auch nicht im Himmel, auch nicht irgendwo im unsichtbaren Bereich, wo ich mich vor Gott verstecken könnte. Er weiß schon, bevor ich sage, was ich sagen werde. Er kennt mich völlig, von allen Seiten umgibst du mich. Und dann sagt er gegen Ende dieses Psalms, Herr, prüfe mein Herz, erkenne, wie ich es meine. Und wenn ich auf dem falschen Weg bin, dann führe mich auf den guten Weg. Finde ich eine tolle, sehr große Einstellung. Das Herz kann in eine falsche Richtung geneigt sein. Ihr kennt alle den schiefen Turm von Pisa. Da muss man jetzt scheinbar, soweit ich weiß, aufpassen, dass der nicht irgendeines Tages umkippt, weil der ist einer Sache zugeneigt. Ja? Und irgendwann könnte der Grad eintreten, wo es umkippt. So kann unser Herz einer Sache, einer Person, wo es ungut ist, zugeneigt sein und wir in Gefahr sein. Und der Psalmist sagt, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht in dem Fall zur Habsucht. Das will ich haben. Aber es könnten auch Personen sein, wo die Zuneigung so groß ist, wie es gut ist. Und wenn man dann auf das Herz hört und man dieser Person zugeneigt ist, dann können gravierende Fehlentscheidungen getroffen werden. Meine Frau und ich, wir schauen hin und wieder, wenn wir nichts Kompliziertes anschauen wollen, ganz was Einfaches, etwas fürs Herz, schauen wir irgendeinen Rosamunde-Pilcher-Film an. Und dann sitzen wir auf dem Sofa und freuen uns, weil wir wissen, am Ende des Films ist Happy End. Ja. Da wird es nie schwierig. Und da kann man entspannen. Und dann kommt dann immer wieder mal dieser Spruch, hör auf dein Herz. Manchmal stimmt es ja auch. Aber wo ist das Herz zugeneigt? Ich komme jetzt von dieser Beziehungssache auf Rosamunde Pilcher. Ja. Manchmal ist man in Gefahr, auch als verheirateter Mann. Das Herz kann verführt werden. 2. Könige 14, Vers 10, ein König hat einen großen militärischen Erfolg und wird stolz und denkt sich, jetzt kann er. Und Gott sagt, pass auf, lass dich nicht verführen von deinem Stolz. Also da gibt es Dinge, die in uns entstehen und wachsen, wo wir in die falsche Richtung gehen. Kann träge sein zu glauben an alles, was die Schrift sagt, dass es dieser Vorwurf wirklich Vorwurf und diese Korrektur, wo Jesus Christus den Emmaus-Jünger sagt, und wie träge und wie langsam ist euer Herz zu glauben an alles, was die Schrift sagt. So kann unser Herz in dieser Verfassung sein, als Christen. Und dein Herz wird von deinem Schatz bestimmt. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und er spricht hier von Geld, von materiellen Dingen, von Mammon. Und er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln, denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Und ich möchte das noch ein bisschen ausweiten und sagen, Schatz muss nicht unbedingt materielle Sache sein. Es kann wirklich der Schatz sein. Es kann auch eine ungute, vergötterische Beziehung zu Kindern sein. Es kann eine ungute, übertriebene Bindung an einen Menschen sein, auch in der Ehe. Es kann ein Hobby sein und so weiter und so fort. Wo dein Schatz ist, das, was für dich wichtig ist, was für dich die Bedeutung hat, da ist dein Herz. Und wenn du dann auf das Herz hörst, was meinst du, wohin es dich führt? Herz und Verstand. Sprüche 3, Vers 5 heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Also hier wird gesagt, vertraue auf den Herrn, verlass dich nicht auf deinen Verstand, aber die ganzen Sprüche sind voll damit, dass einer seinen Sohn, sein Kind unterweisen will und sagt, sei besonnen, überlege, schau, was passiert, sei nicht dumm. Also wir sollen unseren Verstand selbstverständlich gebrauchen. Und Verstand ist in keinster Weise ein Widerspruch zum Glauben. Eine tolle Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, aber wir sollen uns nicht auf ihn verlassen. Aber gebrauchen. Und wenn dann jemand sagt, der Verstand kann dich nicht glücklich machen und die Botschaft ist, aber das Herz macht dich glücklich, tu das, dann wirst du glücklich, das kann so daneben gehen. Und manchmal ist es gut, man schaltet den Verstand ein und tut nicht, was das Herz will. In 10 Jahren ist man vielleicht sehr dankbar dafür. Also nie meinen, Glaube und Verstand sei ein Widerspruch. Gott hat uns den Verstand gegeben und hat diese Erde mit Verstand und Einsicht gemacht. Und er möchte, dass wir unseren Verstand verwenden, um ihn zu erkennen in der Schöpfung und unser Leben weise zu gestalten. Wenn jemand zu dir sagt, du denkst zu viel, hör auf zu denken, kann das stimmen? Vielleicht bist du so jemand wie ich, der sehr kompliziert ist und sich zu viel Gedanken macht. Aber sei vorsichtig. Das zerbrochene Herz und die Verheißung, das möchte ich einfach reinbringen, weil das einfach was ganz großartig Schönes ist. Ein David, der durch seinen Ehebruch und seinen Mord einen ganz schwierigen Weg gegangen ist. Und wo denn der Prophet Nathan kommt und ihn da überführt, da ist er zutiefst innerlich zerbrochen. Was habe ich getan? Ein zerbrochenes, gedemütigtes Herz. Und dann heißt es, das sind die Opfer, die Gott gefallen. Ich finde, wir haben einen großartigen Gott. Ja, wir bauen manchmal Mist. Wir tun manchmal das, was unser Herz will. Das kann passieren. Und sei es nur in Gedanken oder Gefühlen oder Wegen. Und dann kommt Gott in seiner Gnade und sagt, ich möchte mal sagen, was mit dir los ist. Dann kann es passieren, dass man ganz tief getroffen ist und denkt, boah, bin ich froh, dass Gott mir das noch gesagt hat. Wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre am falschen Weg gegangen. Und zerbrochen. Und ich finde so ein großartiger Vers, Jesaja 57, 15, wo Gott sagt, ich, der Heilige, wo wohne ich? Im Heiligtum und bei dem, der einen zerbrochenen, geschlagenen, gedemütigen Geist hat, um das Herz des Gedemütigen zu erquicken. Wenn unser Herz uns falsche Wege geführt hat und wir sie gegangen sind, in Gedanken oder Tat, und dann innerlich zerbrechen und sagen, jawohl, es war falsch. Ich habe mich so lang gegen diese Einsicht gewehrt, aber da muss Schluss sein. Dann sagt Gott, ich bin bei dir. Ich bin versucht zu sagen, darum liebe ich diesen Gott, weil er so ist. Das verbitterte Herz und sein verkehrtes Denken, das ist jetzt die letzte Folie. Aber ihr merkt, es geht mir darum zu zeigen, ich hoffe, ich bringe das rüber, wie problematisch es ist, wenn wir sagen, hör auf dein Herz. Auf dieses Ding sollen wir hören, das so manipulierbar ist, das so verführbar ist, das so in alle möglichen Richtungen gehen kann. Manchmal verbittert hier am Psalmist, der sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Jeden Tag am Morgen fange ich an, den Willen Gottes zu tun, Willen den Tag über tun. Und es geht mir so miserabel und da gibt es diese gottlosen Menschen, die tun, was sie wollen. Und es gelingt ihnen alles und es geht ihnen so gut. Und das hat ihn durcheinander gebracht. Er hat gesagt, also das verstehe ich nicht. Und er hat aber irgendwie gemerkt, die Schlüsse, die er zieht, also quasi, was nützt es mir denn, die sind verkehrt. Und dann hat er einen guten Entschluss getroffen, hat gesagt, er geht zu Gott und redet mit ihm darüber. Und dann gibt ihm Gott eine neue Perspektive. Und er sagt dann über diese zweite Verbitterung, als mein Herz verbittert war, da war ich dumm. Ich habe mich benommen wie ein Tier vor dir. Also, wenn Verbitterung in unserem Herzen ist, dann haben wir ein Verstandproblem, weil wir dann nicht mehr richtig denken können. Und dann soll man sich aufs Herz verlassen? korrigierte Herzenswunsch. David hatte den Wunsch, Gott einen Tempel zu bauen. Und Gott sagt, nee, ich will das nicht, dass du mir einen Tempel baust. Du hast viel Blut vergossen. Erst den Sohn. Und das finde ich als Beispiel gut, auch korrigierte Herzenswünsche. Dass Gott hineinreden darf und sagen darf, das will ich nicht. Gottes Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn wir uns im Wort Gottes aussetzen, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir es noch akzeptieren als den Maßstab für unser Leben, dann kann es passieren, dass in einem Bericht über einen Menschen, über einen Lehrtext, auf einmal wir überführt werden im Blick auf unsere inneren Gedanken, Urteile, Werte, und dann kommt das Wort Gottes und stellt uns ins Licht, beurteilt uns, dann kommt immer die Frage, wie reagieren wir darauf? Aber das ist ja großartig und das ist auch der Segen. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht, da können sich Dinge irgendwie einschleichen und man spürt das nicht mehr. Man ist wie der Frosch im kalten Wasser, das wird wärmer, wird wärmer, wird wärmer. Der Frosch spürt das nicht, bis er tot ist. Und man passt sich manchmal bestimmten Dingen an, sei das ein Klima, in dem man lebt, sei das eine Gemeinde, die einen bestimmten Stil hat, der vielleicht nicht gut ist, sei das was auch immer. Und dann trifft ein Wort und sagt uns, das ist nicht gut. Stell dich wieder dem Maßstab Gottes. Wir leben in einer Gesellschaft, die im sexuellen Bereich alles über den Haufen wirft. Es gibt so einen laxen Umgang mit dem Thema Ehe. Sind wir davon wirklich befreit? Sind wir uneinflussbar? Ich meine nicht. Wie wichtig ist es, dass wir uns ans Wort Gottes halten. Und ich bin zutiefst überzeugt, ihr seid in einer Gemeinde, die das Wort Gottes wichtig nimmt, ehrt und in die Mitte hinein. Und das ist gut und wichtig. Das hungrige Herz, mit dem möchte ich diesen Bereich abschließen. Wenn unser Herz hungrig ist, und man kann auch in einer Ehe ein hungriges Herz haben, dann sind wir in Gefahr. Die Frau am Brunnen hatte so ein hungriges Herz und ihre Beziehung, die sie gehabt hat, war aus meiner Sicht einfach ein Nachbrennen, ein Durstigsein nach etwas, was sie meinte, in Beziehung zu finden, aber es nicht gefunden hat. Aber auch wir können hungrig sein, ein Defizit spüren an Ansehen, an Anerkennung, an Wert, an Nähe, an Vertrautheit. Selbst in einer Ehe kann man einsam sein. Ich werde nicht verstanden. Ich fühle mich allein. Ich habe einen Partner, aber keinen Freund. Keine Freundin. Mir geht dieses Lied immer wieder nach, vor vielen Jahren zum ersten Mal gelesen, wo das ein bisschen zum Ausdruck kommt. Hält etwas mich hier unten fest, das Weg, von dem mein Herz zieht, sodass es heimlich deine Nähe, den trauten Umgang mit dir flieht. So hilft das schnell dein irren Kind in meiner Liebe zu dir sich findet. Da ist etwas von diesem Kampf um unser Herz. Die Rede, diesen trauten Umgang, altes Deutsch. Man könnte sagen, diesen intimen Umgang mit Gott. Mein Freund, mein Herr, mein Gegenüber, dem ich alles sagen darf. Und plötzlich hat man kein Verlangen mehr danach. Und er sagt, dass hier eine Verirrung da ist. Oder sie sagt, wer immer das geschrieben hat, hege ich ein Hoffen, Liebe und Wert, das mir den Kommen her verstellt, das tief im Innern mich mit Macht will fesseln an die eitle Welt, so löse mich und mach mich frei, dass dich zu schauen mein Höchstes sei. Sind wir nicht immer, also ich bin immer irgendwo in Gefahr. Ihr vielleicht nicht. Ich habe das alles geklärt und das ist fix und da kommt nichts. Ich merke sehr wohl, dass meine Hingabe an Gott, dass meine Liebe zu Gott immer wieder erneuert werden muss. Ich habe sehr wohl Erfahrungen gemacht, wo ich merke, da habe ich mich zu sehr etwas oder einer Person zugenommen oder was auch immer. Oder einfach gleichgültig gegenüber Gott und was auch immer. Dieses hungrige Herz füllst du allein. Schießt alle Sehnsucht in der Brust, drum drein zu sein, sei meine Lust, die dienen Folge um mir, sei meiner Seele voll Begehr. Ich lerne immer wieder. Gott ist die einzige Quelle, an der ich meinen Durst wirklich stillen kann. Und ich will immer wieder dieses Wort aus Jeremia oder Jesaja, wo gesagt wird, mein Volk begeht eine zweifache Sünde. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und machen sich löchrige Zisternen. Wo ist die Hauptressource meines Lebens? Erwarte ich von Gott, dass er für mich nicht einfach nur ein Nachtisch ist, es ist schön, was Süßes zu haben oder was Nettes zu haben, erwarte ich von ihm auch, dass er mir die Hauptspeise gibt. Und dann werden die Beziehungen zu den Menschen freier, tiefer, gesunder und man kommt nicht in Abhängigkeit hinein. Aber ich muss mir das immer wieder sagen. Korrektur, Hans. Warum? Wo suchst du das Leben? Was ist die Quelle, aus der du trinkst? Lernen, üben, von Gott zu nehmen, aus seiner Gnade, Fülle um Fülle. Da bin ich jetzt schon zu weit, aber jetzt möchte ich auch diesen Text noch zumuten. 35 Minuten. 35, ja? Auf der Literatur. ich habe manchmal, lese ich Abschnitte in Büchern, die kopiere ich mir oder die schreibe ich mir raus und die kommen in mein Tagebuch zur stillen Zeit. Und das ist so ein Abschnitt, wo ich denke, immer wieder will ich mir das zu Herzen nehmen. Oswald Sender in seinem Buch Geborgenheit und Wagnis, eine Auslegung unter anderem zu Hosea. Und endlich möchte Gott erreichen, dass wir uns lossagen von den heimlichen Göttern, die wir uns selbst nach unseren Wünschen und nach unserer Fantasie zurechtgemacht haben. Nichts soll im Leben des einen herrschen, als er selbst, der rechtmäßige Herr. Buße tun heißt das Vertrauen preisgeben auf alle irdischen Mächte, um uns auf alle Möglichkeiten in uns und auf alle unsichtbaren Mächte über uns, außer dem lebendigen Gott. Nur in dieser Einehe des Herzens mit ihm, der sich uns in seinem Wort offenbart, gibt es die Freiheit, sich an keine irdische Macht zu hängen, auf seine eigenen Möglichkeiten nicht zu vertrauen, den unsichtbaren Gewalten nicht zu verfallen, gibt es die Freiheit, das Leben mit Gott allein zu wagen. Dies Wagnis ist aber in Wirklichkeit frohe Rettung und Heimkehr. Alle Bindungen verlieren durch die Hinkehr zum lebendigen Gott ihre Macht. Das ist sehr absolut ausgedrückt. Ja, ich weiß. Und wir sind manchmal nicht in der Verfassung, dass wir sagen, genau, ich lebe in dieser Einehe. Aber das Ziel sollte es sein, dass Gott der Mittelpunkt ist, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Verstand, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, dass das das Erste ist. Und da will ich immer wieder gehen und sagen, Herr, das ist wahr, ich habe das erlebt und das soll Status in meinem Leben sein und immer wieder neu, besser, klarer und so weiter. Der Kampf um dein Herz als Abschluss. Sprüche 23, Vers 26. Ich denke, wir können sagen, sagt Gott zu uns, gib mir mein Sohn, gib mir meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen meinen Weg wohlgefallen. Komm, gib mir dein Herz und sag ja zu meinen Wegen, wie ich dich führe, wie ich dich belehre, was mir wichtig ist, was ich von dir möchte. Sag ja dazu. Und wenn unser Herz ihm gehört, dann werden wir vor vielen Dingen bewahrt und dann kann man vielleicht sagen, weil wir einen Filter in uns haben, ich darf auf mein Herz hören, denn es gehört Gott. Aber immer wieder, vielleicht irre ich mich auch, prüf mich ja, prüf mein Herz. Gott sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Ist das nicht eine gewaltige Zusage? Ist nicht einfach, immer den Willen Gottes zu erkennen. Aber Gott sagt, ich will dich unterweisen. Ich will dich beraten. Sei nicht so dumm wie die Rosse und die Maultiere, denen muss man Zaum und Gebiss anziehen, damit sie zu einem kommen. Komm doch freiwillig zu mir, nicht erst, wenn es schwierig ist. Ich will dich unterweisen und so seine Stimme kennenlernen. Ich möchte abschließen mit diesen Gedanken. Höre auf dein Herz und schütte es vor Gott aus. Hör auf dein Herz und schütte es vor Gott aus. Mach richtig auf. Sag ihm, was innerlich in dir los ist. Wir hatten vor kurzem ein Gespräch in der Kleingruppe und dann hat jemand gesagt, er spürt ein bisschen einen Zwiespalt. Auf der einen Seite will er das Richtige tun und sagen und das sagt er dann auch zu Gott. Und dann spürt er auf der anderen Seite in seinem Herzen einen Bereich, wo er denkt, ich glaube, das ist nicht richtig vor Gott. Unangenehm ist. Und dann sagt er, dann sage ich es aber Gott nicht. Und dann sagt er, warum? Dann sagt er, sagt die Person, ja, wenn er es nicht ausspricht, dann weiß er es nicht. Es ist nicht lange gegangen, bis wir da ein bisschen Klarheit hineingebracht haben. Und ich finde es ein riesen Geschenk, liebe Geschwister. Wo haben wir denn jemanden, bei dem wir so bedingungslos unser Herz ausschütten dürfen? Und wenn es die größten Schwierigkeiten sind oder wenn wir so verkehrt denken und wollen, er hat doch die Antwort und nur bei ihm kommt die Hilfe, das wieder auf die Reihe zu kriegen. Sei aufrichtig, spiel Gott nichts vor. Hör auf Gott, gib dich ihm hin. Und gehorch ihm. Und er wird dir entgegenkommen und dir die Gnade geben, die du brauchst, um seine Wege zu gehen. Amen.